Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 19. Juni 2024. Beginnen wir mit einer guten Nachricht. Schlechte Zeiten sind insofern gute Zeiten, als sie immer die Chance bieten für Veränderungen. Krisen sind Augenöffner, sind Offenbarungen. In der Krise merken wir, dass etwas nicht mehr stimmt. In der Krise macht uns die Wirklichkeit darauf aufmerksam, dass wir uns wieder einmal fürchterlich verrannt haben. Nicht verzweifeln, keine Panik, sondern mit den guten alten Rezepten des schweizerischen Generalstabs gilt es hier, die Übersicht zu wahren. De quoi s'agit-il? Wovon handelt es sich? Das ist die entscheidende Frage. Krisen, so mühsam, so bedrohlich sie auch erscheinen mögen, sind das Lebenselixier freier Gesellschaften. Und ein ganz großes Problem, das sie in Deutschland, in der Europäischen Union generell, das wir im Westen gehabt haben, ist das Problem, dass wir viel zu viel Geld zur Verfügung hatten. Und mit diesem Geld hat man Krisen narkotisiert. In diesem Geld hat man Krisen ertränkt. Es hat ja auch keine Wirtschaftskrisen mehr gegeben, trotz einer Finanzkrise, trotz einer Schuldenkrise, trotz einer Euro-Dauerkrise. Man hat einfach die Gelddruckmaschine angeworfen, um hier sozusagen die unmittelbaren Symptome abzutöten, zu betäuben. Aber die zugrunde liegenden Probleme, die sind eben nicht angegangen worden. Das ist wie wenn Sie Klippen oder unterirdische Felsen haben, die durch eine Liquiditätsschwemme nicht sichtbar sind. Aber wenn das Geld etwas nicht mehr so üppig fließt, dann werden plötzlich diese Klippen wieder sichtbar. Also das ist ganz wichtig im Auge zu behalten, beziehungsweise nicht zu vergessen. Wir brauchen diese Krise. Diese Krise ist bitter nötig, aber wir sind eben Krisen entwöhnt und darum reagiert man etwas panisch. Und in Deutschland, das ist mein Eindruck, reagieren die Medien und die Politiker immer noch etwas panischer als in anderen Ländern. Das ist übrigens auch nachvollziehbar, denn auf Deutschland ist stets ein ganz großer Druck gerichtet. Das ist vielleicht den Deutschen gar nicht immer so bewusst, aber es sind im Grunde so viele Augen immer auf Deutschland zentriert. An Deutschland wird gezerrt und gerupft und alle wollen etwas von Deutschland. Alle haben das Gefühl, ich gehöre auch dazu, sie könnten den Deutschen ihre Meinung sagen. Also das ist sozusagen der Naturzustand, der Urzustand Deutschlands, dass einfach sehr, sehr viel Druck auf dem Kessel ist. Und als Schweizer hat man da gelegentlich gut reden, hinter den sieben Bergen. Wir haben da die relative Beschaulichkeit unserer Alpenanarchie. Und das ist etwas ganz anderes, wenn Sie da in der breiten deutschen Ebene, in der breiten deutschen Fläche unterwegs sind. Kein Zufall übrigens, dass auch in den gebirgigen Regionen Deutschlands vielleicht die Gelassenheit etwas stärker ausgeprägt ist, die Bodenständigkeit, die Bodenhaftung, als dort, wo eben der Wind ungeschützter durchpeitscht. Ganz wichtig, solche geografischen Faktoren auch im Auge zu behalten. Diese Krise ist eine Chance, das darf man nicht vergessen. Und wir sehen ja auch, dass in dieser Krise, deren Symptome wir so oft hier schon besprochen haben, geopolitische Krise, Wirtschaftskrise, politische Krise, auch eine Führungskrise, eine Führungsverwahrlosung, eine Vergessenheit, eine Kulturvergessenheit der Westen, Deutschland gehört dazu, selbstverständlich Europa. Wir haben unsere Traditionen abgeschnitten, unsere Wurzeln, wir emanzipieren uns vom Christentum, wir wenden uns da der LGBTQ-Ersatzreligion zu, die politische Korrektheit regiert auf allen Fegefeuern. Das sind alles Anzeichen dieser Gegenwartsverwirrung oder dieser wohlstandsgesättigten Kopflosigkeit und Bodenlosigkeit, die sich da zum Teil bemerkbar macht. Und das ist ja gut, dass das jetzt allmählich realisiert wird. Und jeden Tag sehe ich Schlagzeilen in den Zeitungen, die man vielleicht vor einem einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren so nur in der Weltwoche hätte lesen können. Ein bisschen Eigenlob muss natürlich schon noch hier eingeflochten werden. Etwa Grüne im Sinkflug, der Partei mangelt es an überzeugenden Lösungen. Merken die Journalisten jetzt auch allmählich, Journalisten brauchen immer etwas länger, die Leser haben es schon längst durchschaut, bis dann der Journalist auch noch mit der gedrechselten, zugespitzten Schlagzeile in Erscheinung tritt. Das haben jetzt also wirklich alle realisiert, dass die Grünen nicht unbedingt die vielversprechendsten Lösungen offerieren. Aber da kommt es eben ans Licht und man merkt, dass jetzt viele Dinge, auch die Migrationsprobleme in Deutschland, entsprechend ins Zentrum rücken. Andere Themen sind noch etwas stärker tabubehaftet, vor allem in der Geopolitik, Russland, Ukraine. Da marschieren sie noch einträchtig in die gleiche Richtung. Da haben sie auch all diese merkwürdigen Gesprächshemmer drin, diese Gesprächsblockaden. Ist ja interessant, wenn sie über Russland und Ukraine reden, da müssen sie ja in jeder Diskussion sagen, ja, es war also ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das ist ja wie die Armbinde von Frau Faeser, diese LGBTQ-Armbinde, da müssen sie sofort, oder wie ein Parteiabzeichen, müssen sie sofort sagen, nein, nein, ich verurteile das also auch, ich finde das auch ganz schlimm, dass man Krieg macht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, so ein Blödsinn, das immer wieder betonen zu müssen, aber das zeigt ihnen, dass eben diese politische Korrektheit sich da wie Mehltau, wie Senkblei in die Diskussion eingeschlichen hat. Und die Weltwoche, das ist unser Anspruch. Wir versuchen das natürlich immer wieder aufzubrechen im Sinne einer, ja, vielleicht auch etwas therapeutischen Muskelentspannungsübung, Denkmuskel- und Sprachmuskelentspannungsübung, Hirnmuskelentspannungsübung. Es geht eben darum, manchmal auch diese brenzligen Tabus einfach mal direkt etwas vielleicht auch rabiat in den Blick zu nehmen, um hier eine gewisse produktive Verstörung auszulösen. Also nicht verzagen, diese Krise ist eine ganz große Chance. Wenden wir uns da den unmittelbaren Aktualitäten zu. Ist die Tasse halb voll oder halb leer? Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, wittert Morgenluft, weil ihre Fraktion, die EVP, die Europäische Volkspartei, die gehörte auch zu den Gewinnern. Und jetzt möchte sie natürlich an ihrem Posten festhalten. Und wenn man an einem Posten festhalten möchte, der nicht mehr selbstverständlich ist, ja, dann verändern sich zum Beispiel auch die politischen Realitäten. Dann kann es sogar sein, dass eine Brandmauer, die vorhin noch mit Todesstreifen und Stacheldraht versehen wurde, absolut unüberwindlich, dass die über Nacht zum löchrigen Gartenzaun mutieren kann. Zum Beispiel, wie jetzt gerade im aktuellen Fall gegenüber den Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni. Das ist ja für mich eine der ganz wunderbaren Geschichten der Gegenwart, der Aktualität, wie diese einst also wirklich fast aufs Seelenloseste angefeindete italienische Politikerin, die Unberührbare, die vom Gifthauch des Mussolinismus umwabert und umnebelt wurde, das ist jetzt plötzlich die Umgarnte. Und Frau von der Leyen aus der Brandmauerpartei CDU möchte nun also auch die Hand ausstrecken zu Giorgia Meloni. Giorgia Meloni übrigens hat von sich aus ebenfalls etwas weggemeißelt von der Brandmauer. Sie hat ja ihre früher eher russlandfreundlichen oder man könnte auch sagen russlandsachlichen, wenn du heute eine sachliche Beziehung zu Russland forderst, dann bist du ja auch schon sozusagen ein Putin-Liebhaber. So merken sie auch, dass mit der Sprache Schindluderei betrieben wird. Frau Meloni hat hier natürlich auch frühere Positionen geräumt. Und diese Verschiebungen, dieser Fall der Brandmauern da, der zweite Brandmauerfall, der Mauerfall in Brüssel, der könnte vielleicht auch ein Vorbote sein, dass man dieses undemokratische Instrument dereinst auch in der Bundesrepublik selber wieder demontiert. Mut zur Demontage von Mauern, das wäre doch ein tolles Motto, dass man da der Bundesrepublik und ihren Politikern, vor allem den Etablierten, auf den Weg geben könnte. Deutschland hat ja eine ganz großartige, glorreiche Geschichte in der Demontage von Mauern. Warum also nicht diese Brandmauern jetzt ebenfalls noch einreißen? Brandmauern übrigens gibt es auch von Seiten der Amerikaner. Sie möchten ja eine Brandmauer, eine globale Brandmauer gegenüber China und gegenüber Russland errichten und hinter ihrer eigenen Brandmauer dann sozusagen die ganze Welt versammeln. Das harzt ja ganz massiv, haben wir am Birkenstock gesehen, da in der Schweizer Unfriedenskonferenz, möchte man sagen. dass dort eben viele dieser sogenannten BRIC-Staaten haben eben nicht mitgemacht bei diesem Anti-Russland-Festival. Sie haben gesagt, wir unterschreiben diese Schlusserklärung nicht. 13 oder 16, müsste das dann noch kurz kontrollieren, also eine unüblich hohe Zahl von Teilnehmerstaaten haben keine Unterschrift gemacht unter so ein Kommuniqué am Schluss. Und das ist wirklich bemerkenswert. Normalerweise werden diese Kommuniqués einträchtig abgenickt, weil man sie im Voraus im Grunde schon vorgekaut und formuliert hat. Und das zeigt eben, dass wir heute in einer Welt leben, in der nicht einfach nur die Amerikaner bestimmen können, sondern es gibt eben auch die Sehnsucht danach, dass es unterschiedliche Machtblöcke gibt, auch wenn einem die Einzelnen nicht zwingend sympathisch sein müssen, aber aus freiheitlicher Sicht, meine Damen und Herren, ist Vielfalt der Einfalt immer vorzuziehen, die Auswahl der Nicht-Auswahl. Und mehrere Machtzentren sind eben wichtig, damit die sich auch gegenseitig in Schach halten. Und man muss aufpassen mit diesem Begriff des Appeasement. Der kommt vor allem in Deutschland immer. Das ist Appeasement. Wenn Sie mit den Russen reden, ist Appeasement. Wenn Sie mit einem Kritiker von Israel reden, ist Appeasement. Wenn Sie mit einem Kritiker der Palästinenser reden, ist Appeasement. Wenn Sie mit den Chinesen reden, das ist das super Appeasement. Das ist ein ganz bescheuerter Gaunerbegriff, dessen Berechtigung ich natürlich anerkenne mit Blick auf die Geschichte. Aber Appeasement ist heute Ausdruck eines falschen Denkens. Wir könnten nämlich den Begriff Appeasement auch mal durch einen schöneren Begriff ersetzen, zum Beispiel Kompromiss. In einer Welt, die vielfältig wird, gibt es eben kein Appeasement. Appeasement ist immer Ausdruck, wenn es nur einen Chef gibt. Ja, dann ist alles, was von diesem Chef abweicht, ist sozusagen unheilvolles Appeasement. Aber wenn Sie mehrere Machtzentren haben, dann müssen Sie doch Kompromisse schließen. Und wenn man dann den Kompromiss unter Generalverdacht stellt als Appeasement, dann sind Sie genau wieder in der gleichen Geländefalle, in der Geländekammerfalle, wie mit dem Begriff Versteher. Verstehen soll verboten sein. Sollen jetzt auch noch Kompromisse verboten werden? Nein, meine Damen und Herren, da dürfen Sie nicht mitmachen, sonst verliert man sich und begibt sich der Chance, diese Krise als Möglichkeit auszunützen. Verfassungsschutz bedroht von allen Seiten. Sich mal dieses Bild hier anschauen. Das ist heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier. Also diese beiden Personen, war das nicht spiegelt? Ja, so ist besser, genau. Sehen Sie den Herrn Haldewang und die Frau Faeser? Ist ja ein Bild, wie die sich da so zulächeln. Ein Staat im Belagerungszustand, bedroht von allen Seiten. Der Rechtsstaat steht unter Druck von Extremisten und ausländischen Akteuren. Der Verfassungsschutz warnt vor zunehmender Vernetzung. Da muss man aufpassen. Das ist mein Eindruck von außen. Auch immer leicht gesagt aus der Schweiz. Aber da muss man aufpassen, dass nicht die Paranoia zur neuen Staatsraison wird. Die Paranoia. Und das ist jetzt noch die freundliche Deutung. Man könnte natürlich auch etwas zynischer, etwas bösartiger sagen. Ja, diese Machteliten da, denen die Fälle davon schwimmen, diese Ampel, die ja nicht mehr über wahnsinnig viel Zustimmung verfügt, gemäß Umfragen und gemäß jüngsten Europawahlresultaten. Diese Ampel versucht nun sozusagen mit dem Instrument der staatlich indizierten Paranoia ihre eigene Stellung zu stärken. Das ist ja das, was ich Ihnen gezeigt habe da im Interview mit Frau Esken, der Co-Vorsitzenden der SPD bei Markus Lanz. Wenn du also wirklich mit dem Latein am Ende bist, wenn du sozusagen mit dem Kopf schon 2 Meter unter Wasser bist, eingedeckt von kritischen Fragen, dann gibt es nur noch eine Trumpfkarte, die du zücken kannst, AfD oder Putin. Und dann gibt es dann sofort wieder eine Einigung am Tisch. Jawohl, da sind wir uns also absolut übereinstimmend in jeder Hinsicht. Das sind die ganz Bösen, da müssen wir zusammenhalten. Und diese Paranoia als Herrschaftsinstrument, das ist natürlich etwas, was auch im liberalen Staat ein Unding ist. Und ich denke aber auch hier wiederum das Positive. Die Medien machen da noch mit, die berichten aus meiner Sicht viel zu unkritisch über das. Die nehmen das alles für bare Münze oder diesen Reichsbürgerprozess mit dem Prinzen Reuss, über den man jetzt erfährt, dass er ja tatsächlich, sagen wir mal, in seiner eigenen Welt durchaus auch gelebt hat. Nicht unbedingt sich über die, will jetzt gar nicht pathologisieren, aber Sie sehen das Problem, dass man anfängt, bestimmte Phänomene dermaßen hochzustilisieren, zur Bedrohung, dass am Ende eben so eine Belagerungsmentalität entsteht. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also hier wird natürlich eine Angst heraufbeschworen. Unser Staat ist bedroht, unsere Demokratie. Damit wird auch mit deutschen Urängsten gespielt. Und diese Urängste, die teilen auch nicht Deutsche, denn ein Staat kann sich auflösen. Wir haben es auch gesehen im 20. Jahrhundert. Aber da muss man sehr, sehr kritisch sein, wenn der Staat mit diesen Instrumenten arbeitet oder wenn der Staat dann eben anfängt, die Opposition zu delegitimieren. Weil das könnte eben auch das Ziel dieser Paranoia sein. Ist es vermutlich auch, dass man sagt, ja, das sind da die ganz Gefährlichen, das sind die Bösen, das sind die Teufel und dann haben wir so kleinere Teufel, die sind in Parlamenten, das ist dann die AfD, da gibt es Verbindungslinien, da wird so eine Art Wolke, eine Verdachtswolke aufgezäumt, da sind sie dann bald schon im McCarthyismus der Amerikaner unseligen Angedenkens. Ist Krankfeiern in Deutschland zu einfach? Wir haben das auch schon zum Thema gemacht. Sie haben ja eine dramatische Zunahme Deutschland auf der Krankenstation. Und jetzt erfahren wir auch, warum. Es ist nämlich viel einfacher geworden, sich einfach krank zu melden, telefonisch oder per E-Mail. Und die Betriebe wehren sich dagegen. Etwas merkwürdig aus Schweizer Sicht, so ein Vorgang, warum das alles so verbürokratisiert ist in Deutschland. Ist eigentlich Deutschland auf dem Weg zum Bürokratiestaat? Dann haben wir zum Thema Verfassungsschutz, habe ich hier noch etwas nachgetragen, Aktivismus im Netz. Das Innenministerium ist mit Betreibern in Kontakt, um zu erreichen, dass Desinformation, Falschinformation gesperrt werde. Das ist natürlich auch ein Anschlag auf den freiheitlichen Staat, wie hier ein Verfassungsschutz und ein Innenministerium sich zum Wahrheitsministerium umwandelt, nach iranischem Vorbild. Die Wächterräte Haldenwang und Fäser, die da plötzlich sagen, das ist Desinformation. Ausgerechnet jene Bundesbehörden, die eine der größten Desinformationskampagnen da mit diesen Klimazertifikaten aus China auf den Leim gekrochen sind, die müssten eher etwas ihre Informationsquellen prüfen als die der Bürger, aber eben solche Gedankengänge, das finden Sie in den Medien nicht. Man ist einfach in Achtungsstellung, man ist da viel zu freundlich. Dann lesen wir auch interessant heute Morgen in einer deutschen Zeitung, Peking kritisiert den NATO-Generalsekretär, dabei hatte Stoltenberg nur die Wahrheit gesagt. Von Neutralität im Ukraine-Krieg ist Pekings Haltung weit entfernt, kritisiert da die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und bezeichnend ist hier einfach wieder der erste Satz. Das muss ich Ihnen schnell vorlesen. Das ist eben dieses Mantra. Das ist sozusagen die sprachliche Armbinde, die in Diskussionen über den Ukraine-Krieg sofort übergestreift werden muss. China bezeichnet seine Haltung zum durch nichts provozierten russischen militärischen Überfall auf die Ukraine als neutral. Zum durch nichts provozierten russischen militärischen Überfall. Dieser Überfall ist also durch nichts, durch überhaupt nichts, durch null provoziert worden. Komm ja nicht auf die Idee, überhaupt nur darüber nachdenken zu wollen, ob es da nicht doch vielleicht eine Provokation oder ein Provokationchen gegeben haben könnte. Nein, nein, ist durch nichts provoziert. Meine Damen und Herren, selbst wenn man da zu den hartnäckigsten Verurteilern Putins und des Kremls gehört, so einfach läuft's in der Weltgeschichte nicht. War da nicht mal so etwas wie eine NATO-Osterweiterung mit vorgeschobenen amerikanischen Raketenbasen? Aber nicht die Amerikaner noch ein paar Atomsperrverträge da in Mitteleuropa aufgekündigt, die vielleicht nicht ganz irrelevant sind da für Russland, nicht allzu weit entfernt von diesen Abschussraketen. Aber eigentlich die Russen, angefangen in Kanada und in Mexiko, Abschussrampen aufzustellen. Ah nein. Und wie war das eigentlich mit diesem Krieg 2014 bis 2022 im Donbass? 14.000 Tote, Massaker in Odessa, rund 50 russischsprachige Ukrainer bei lebendigem Leib verbrannt und dann diese Azov-Brigaden mit den Nazi-Runen, die ja früher, bevor die Russen einmarschiert sind, auch im Westen und in unseren Medien noch kritisiert wurden. Da diese 42 Bandera-Denkmäler, war dieser Bandera nicht ein verurteilter Kriegsverbrecher, Nazi-Kollektiv, Laborateur, der auf der ukrainischen Seite Russen und Juden massakriert hat. Nein, nein, ist durch nichts provoziert. Da gibt es überhaupt keine Provokation. Das ist aus heiterem Himmel bzw. aus dem kranken Hirn des Kremlherrn herausgeflossen. Meine Damen und Herren, Sie merken allein an der Sprache könnt ihr sie erkennen. Dann Migration. Fast 40 der 147 Erstklässler an der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen haben nicht die Anforderungen der ersten Klasse gemeistert. Eigentlich müssten sie wiederholen. Damit müssen die Lehrer, die Eltern aber einverstanden sein. Ein Grund der Versetzungslücke, mangelnde Deutschkenntnisse. In der Gräfenschule im pfälzischen Ludwigshafen, meldet die Welt, haben erneut zahlreiche Erstklässler mit Migrationshintergrund das Lernziel nicht erreicht. Ja, das ist der Niveauverfall in den Schulen. Und jetzt eben das Zweite, was beunruhigend ist, dass offensichtlich die nicht sitzen bleiben, sondern die Eltern einverstanden sein müssen. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Sache. Ich meine, die Schulen müssen doch objektive Leistungskriterien vorgeben können. Und nicht nach Gutdünken der Eltern, die sich vielleicht auch diskriminiert fühlen. Das ist ja Diskriminierung, wenn da mein des Deutschen nicht mächtiger Sohn nicht mitkommt, ist das ja nicht unser Fehler, dass wir der Sprache, die Deutschen müssen sich anpassen, da der Lehrer muss anfangen, eine Fremdsprache zu sprechen gegenüber meinem Sohn. Das ist gefährlich, da löst sich die Schule auf. Und was der Irrtum dahinter ist, man versucht das Leistungsprinzip außer Kraft zu setzen, weil man glaubt, das Leistungsprinzip sei diskriminierend. Das stimmt, das Leistungsprinzip ist diskriminierend, aber es ist die fairste Diskriminierung, die es gibt, nämlich die Diskriminierung nach Leistung, unabhängig der Hautfarbe, der Herkunft und der Konfession. Allein die Leistung entscheidet, egal aus welcher Familie sie kommen. Das heißt, jeder kann aufsteigen. Aber klar, wenn sie schlechtere Startbedingungen haben, müssen sie mehr arbeiten. So ist das Leben. Das ist nicht fair. Aber das Leistungsprinzip ist ein Integrationsinstrument erster Güte. Und wenn sie das außer Kraft setzen in der Schule, dann dienen sie nicht der Migration, sie schaden der Migration. Guter Artikel in der Welt, die Delegitimierung der Opposition. Seit der Corona-Krise hat der Verfassungsschutz einen neuen Phänomenbereich, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ein kritischer Artikel in der Welt. Das sind eben Zeichen, dass die Krise ein geschärftes Bewusstsein hervorbringt. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit im freien Fall. Deutschland wird im weltweiten Standortvergleich durchgereicht. Neues Business Ranking der IMD, eine angesehene Management-Schule. Ja, da muss man in diesem Zusammenhang auch einmal etwas über die Geopolitik nachdenken. Und wenn die deutsche Politik, die Bundesrepublik, nationale Interessen nicht mehr ernst nimmt, wenn man sagt, wir hängen uns da einfach bei den Amerikanern rein, machen da mit, lassen uns die Nord Stream Pipelines zerbomben, ohne das aufklären zu wollen, mit den entsprechenden Folgen für die Energiepreise. Wir machen mit bei einer völlig gestörten grünen umbausozialistischen Staatskolchose. Da muss man sich nicht wundern, wenn du durchgereicht wirst und wenn du dann gleichzeitig den Staat immer mehr ausbaust, das bürokratische Korsett, die Unfreiheit für die Bürger, sie können gar nichts mehr entscheiden, sie müssen da über eine Vermittlungsbehörde gehen, wenn sie als Betrieb ihren Mitarbeitern sagen wollen, dass sie sich nicht so schnell krankschreiben lassen dürfen, also ist jetzt etwas überspitzt formuliert, ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn in anderen Ländern, die mehr Freiheit haben, zum Beispiel Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist heute ein attraktiverer Standort für Wirtschaft als Deutschland. Das sind schon besorgniserregende Akzente. Dann wird noch etwas skandalisiert. Mein letztes Thema nur ganz kurz. Auf dem Weg zur 55% Mehrheit, Melonis Verfassungsreform nimmt erste Hürde. Ich habe gehört, dass Frau Meloni da kritisiert wird, weil sie die italienische Verfassung ändern wolle. Es geht darum, dem Ministerpräsidium mehr Macht zu geben. Das wird jetzt als Mussolini-hafte Anwandlung gedeutet. Das, glaube ich, sollte man differenziert sehen. Ich habe mit einigen italienischen Politikern, auch Ex-Politikern, darüber schon gesprochen, unter anderem mit Matteo Renzi, der war ja auch mal Ministerpräsident von der linken Seite. Und der hat mir gesagt, das größte Problem in Italien sei, dass aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, wo man eben keinen Duce, keinen Führer mehr haben wollte, aus nachvollziehbaren Gründen, dass man dann entschieden habe, die Exekutivmacht zu überbremsen, sie mit sehr vielen Fesseln zu belegen, mit der Folge, dass dann eben die Bürokratie, auch das Parlament, die Politränke ein übertriebenes Gewicht haben und dann eben dieser Reformstau und auch die permanenten Regierungswechsel die Folge sein könnten. Einzig der Silvio Berlusconi, der vielfach Geschmähte, vor allem auch in Deutschland, der hat es ja geschafft mit seinem genialen Verkaufstalent und sicherlich auch seinem praktischen Genie, hier immer wieder Ministerpräsident zu werden und zu bleiben. Er musste am Schluss ja von den Gerichten bzw. von Frau Merkel und Herrn Sarkozy gestoppt werden. Die haben ihn einfach abgesetzt, eiskalt. Aber Italien in dem Sinn, nach meinen Informationen, habe ich Verständnis für die Richtung dieser Staatsreform. Ob es die Meloni dann richtig macht, da bin ich überfragt. Das geht mir dann zu stark in die Details. Übrigens, das Buch, das wir herausgebracht haben, Erlebte Weltgeschichte von den Brennpunkten der Politik bei den Verhandlungen zwischen Zelensky und Putin in Istanbul. Dann in Tel Aviv war dieser Diplomat, Jean-Daniel Rauch. Er war in Serbien, internationales Kriegsverbrechertribunal, Frieden und Gerechtigkeit, Erinnerungen eines und Erfahrungen eines Schweizer Diplomaten, ist auf Platz 1 der Schweizer, der Deutsch-Schweizer Bestsellerliste, auch der französischsprachigen Bestsellerliste. Die Buchpremiere der Weltwoche, was für ein schöner Start. Ich mag es dem Autor gönnen und selbstverständlich natürlich auch unserem Verlag. Machen Sie es gut, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche International. Ihnen allen einen nach wie vor schwungvollen Start in diese zweite oder erste EM-Woche. Passiert ja einiges. Gestern haben noch die Fußball-Methusalems aus Portugal in allerletzter Minute die kecken Tschechen niedergerungen. Viel, viel Pech bei den Tschechen dabei, aber war ein spannender Match, auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde buchstäblich. Bis bald, ich melde mich zurück.